Zu unserem Thema heute Morgen einführend einige Gedanken, dann lese ich aus 2. Korinther 1. Der Bibelbund hatte zu einer Tagung einmal das Thema gewählt, das Wort für unsere Zeit. Pastor Jochums, der auf dieser Tagung zu sprechen hatte, begann seine Ausführungen mit der Feststellung, das Wort Gottes für die Zeit, Entschuldigung, das Wort für die Zeit ist immer Gottes Wort. So geht es mir bei diesem Thema heute. Das helfende Wort, wenn die Probleme zunehmen, ja Überhand nehmen wollen, kommt nicht von dieser Welt. Gott hat bereits zu unseren Problemen gesprochen, zu allen unseren Problemen. Das beste Wort in dieser Lage kommt nicht aus der psychologischen Weisheit von Menschen, sondern aus Gottes Wort. Und es gibt auch keine bessere Formulierung von Problem und Lösung, denn die in Gottes Wort. Meinen Ausführungen möchte ich ein Schriftwort aus 2. Korinther 1 zugrunde legen. Ich lese die Verse 3 bis 11. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesu Christi, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Zuspruchs, der uns zuspricht in aller unserer Bedrängnis, damit wir zusprechen können denen, die in aller Bedrängnis sind, durch den Zuspruch, durch den wir selbst Zuspruch erfahren, weil auch unser Zuspruch demgemäß, wie die Leiden Christi uns in reicher Weise begegnen, durch Christus reich ist. Werden wir aber bedrängt, so dient es zu eurem Zuspruch, zu eurem Heil, das gewirkt wird in der Ausdauer eben der Leiden, die auch wir erleiden. Wird uns zugesprochen, so dient es zu eurem Zuspruch, zu eurem Heil. Und unsere Hoffnung ist fest für euch, da wir wissen, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Zuspruchs. Denn wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asia widerfuhr, dass wir über das Maß hinaus beschwert waren, so dass wir auch am Leben verzweifelten. Wir selbst haben jedoch als Antwort das Todesurteil in uns selbst gehabt, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott, der die Toten erweckt, der uns aus einem so großen Tode herauszog und uns herauszieht, auf den wir die Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferne herausziehen wird. Indem auch ihr, jetzt kommt ein schwieriger Satzteil, indem auch ihr mit Flehen uns unterstützt, das heißt für uns wie mit uns wirkt, damit von vielen Gesichtern, wörtlich Personen, ein Dank für uns ausgehe, zu dem die Gnadengabe uns durch viele ermittelt Anlass werde. Neige noch einmal das Haupt zum Gebet. Danke, Vater, dass du um uns und unsere Lage weißt. Und danke, Herr, dass du uns kundgetan hast, sodass wir wissen dürfen, dass du darum weißt. Herr, wir bitten dich um die Gnade, dir Anteil zu geben an unseren Problemen und sie von dir lösen zu lassen. Hilf uns, Herr, aber auch mit unbeantworteten Fragen und Problemen, ungelösten Problemen zu leben. Herr, wir bitten dich, erleuchte uns und bring uns einen Schritt weiter in diesen nächsten Augenblicken. Amen. Im zweiten Korintherbrief geht es um den Verkündiger und seinen Dienst. Paulus erachtet es für wichtig, einmal zu erklären in diesem Brief, warum er auf eine Art und Weise lebt und handelt, die für manche so rätselhaft und missverständlich zu sein scheint. Ein wesentlicher Punkt ist seine Einstellung zu Schwierigkeiten und Problemen. Wie wird Paulus mit ihnen fertig? Ich möchte im Telegrammstil aus diesen 11 Versen oder Versen 3 bis 11, Entschuldigung, einige Antworten geben, an denen Sie weiterarbeiten können und auf den anlässlich dessen Sie weiter auf den Herrn hören können. Erstens weise ich hin auf Vers 5. Also, wir wollen uns konzentrieren. Weil auch unser Zuspruch demgemäß, wie die Leiden Christi uns in reicher Weise begegnen, durch Christus reich ist. Ich weise hin auf den Ausdruck Leiden Christi. Dies ist das Stichwort und der Schlüssel für Pauli Einstellung zu seinen Problemen. Das heißt, mir scheint wenigstens, dass es so zu sein scheint, Paulus entzieht sich der Verantwortung für seine Probleme. Das können wir auch tun, wenn sie verschuldet sind. Aber wir müssen sie erst abgeben in Selbstverschuldung. Ein Christ entschuldigt sich nicht. Er beschuldigt sich, wenn er Schuld hat, und lädt diese Schuld dann aber ab am Kreuz. Das kann er jeden Moment tun. Und ab dem Moment, was immer auch die automatischen Folgen zu sein scheinen, darf er die ganze Last und Verantwortung dafür abgeben. Er muss sich den Konsequenzen stellen, aber er darf das tun unter der Führung Gottes, wissend, dass die Führung Gottes in jedem Fall gut ist. Denn er ist schon mit Christus gekreuzigt. Es kann nicht schlimmer kommen, als das Kreuz Christi für ihn war. Deshalb kann man abgeben. Und deshalb kann man alle Probleme Christi Leiden nennen. Aber, darf man vielleicht fragen, spricht Paulus hier nicht von Leiden, die er in einer Verfolgungssituation hinnehmen muss? Sind das nicht Leiden, die er leidet, weil er für Christus lebt und dient? Und parallel zu dem, wenn er dem Timotheus sagt, ein Christ muss mit Verfolgung rechnen, alle, die gottesfürchtig leben wollen und so weiter. Das ist eine Form von Leiden. Aber achten wir auch auf den Zusammenhang, denn das Ganze oder dieser Ausdruck steht ja in einem längeren Satz. Und wir haben in der Exegese gelernt und müssen es immer wieder lernen, den Text im Zusammenhang zu sehen. Und Vers 4 gehört zu diesem. Leiden Christi muss identifiziert werden mit dem Ausdruck alle Bedrängnis, zweimal gebraucht in Vers 4. Es sind also nicht nur eine gewisse Art von Leiden, von denen Paulus hier spricht, sondern alle Bedrängnis ist für ihn Leiden Christi. Und ein weiterer Zusammenhang ist der Vers 3. Denn dort heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn. Herr steht hier im Gegensatz zu einigen Vorkommnissen des Namens unseres Herrn, wo Herr Jesus Christus in dieser Reihenfolge stehen, sondern hier steht Herr in der betonten Position. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Jesus Christus, mit dem wir es zu tun haben, ein Herr ist, ein Kyrios und der Kyrios und unser Kyrios. Er ist Herr von uns selbst und er ist Herr der ganzen Lage. Wenn Paulus in Römer 8, Vers 28 sagt, alles, dem wir begegnen, dient uns zum Besten, zum Guten, dann setzt das voraus, dass Gott alle Dinge in seiner Hand hat. Er ist Herr der Lage und auch unsere Probleme und es gibt nichts Zufälliges. Alle Leiden sind seine Leiden, sie gehören ihm. Zum Teil leidet er mit, er ist beteiligt als Haupt des Leibes, aber vor allem möchte ich an dieser Stelle betonen, sie gehören ihm. Und ich erleide sie in der Führung meines Herrn. Er führt mich auf einer Straße, die immer die richtige Straße ist. Psalm 23. Ich weise auch darauf hin oder auch hin auf Römer 8, ab Vers 17, wo Paulus sagt, dass wir mit unserem Körper in einer Schöpfung leben, durch welche ein Riss geht. Und die ganze Schöpfung seufzt. Das heißt, heilsgeschichtlich genießen wir das vom durch den Messias bewirkte Heil nur auf geistlicher Ebene. Dort ist es angekommen. Dort ist die Erfüllung da. Auf der anderen Ebene, auf der materiellen Ebene, steht die Anwendung dessen, was Christus am Kreuz vollbracht hat, noch aus. Es ist implizit im Kreuz. Wir fragen nicht, ob sie in der Versöhnung sind, wie manche Theologen getan haben in der Vergangenheit. Es ist alles da. Das Kreuz deckt alles. Aber die Auswirkung geschieht phasenweise. Und wir haben also damit zu rechnen, dass wir in einer unerlösten Welt leben, in einer unverwandelten Welt, die ihre Versöhnung, in diesem Sinne, im ursprünglichen Sinne, auswechseln noch zu erleben hat. Wir haben die Auswechslung schon erlebt, die Versöhnung. Wir sind schon vertauscht worden. Spannung zwischen uns und Gott ist ausgetauscht worden und wir stehen jetzt in Frieden, in Freundschaft mit Gott. Aber wir leben mit unserem Körper, unser Geist lebt in unserem Körper. Und der Heilige Geist lebt in unserem Geist, in diesem Körper. Das will Paulus in Römer 8 sagen. Wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, leben dennoch im Seufzen. Und ich möchte denken, ab und zu sind diese Spannungen, ist dieses Seufzen bei uns stärker als beim Unbekehrten, weil wir den Heiligen Geist haben. Weil wir durch den Heiligen Geist und die Wiedergeburt viel sensibler geworden sind Unvollkommenheit gegenüber. Wer ein musikalisches Ohr hat, der fällt in sich fast zusammen, wenn er einen Misston hört. Ja? Etwas, das manch einer von uns gar nicht mehr hört. Wer sensibel geworden ist durch den Heiligen Geist, der empfindet das doch viel mehr noch, dass die Welt in einem unvollkommenen Zustand ist. Aber auf der anderen Seite trägt dieser Geist uns auch. Das ist auch da, das will Paulus wahrscheinlich auch sagen. Und dann das nächste, Vers 26, dergleichen. Das heißt, der Heilige Geist tut noch mehr. Er weist uns hin auf die Kraftquelle. Und so stehen all unsere irdischen Probleme, auch von unserer Welt, von der Unvollkommenheit unserer Welt, unseres Körpers her, die stehen alle unter der Heilsherrschaft unseres Christus. Er ist für sie gestorben, aber er hat es für gut gesehen, sie noch nicht anzuwenden, das Heil noch nicht anzuwenden. Und so hat er uns hineingestellt in so eine Welt und wird auch dafür sorgen, dass wir durchkommen. Ich hatte das Vorrecht, einen aus China entkommenen Missionaren zu hören, der allerdings nicht aus allen Leiden entkommen war. Er war von den Kommunisten ins Gefängnis gesetzt worden. Aber in dieser Zeit der Trennung von seiner Familie hat er den Herrn erlebt. Es war schwer, sagt er. Aber dann kam ihm das Wort des Herrn, ich habe nicht mit dir begonnen, um dich unterwegs liegen zu lassen im Graben. Und ihm wurde das Wort wichtig, das einmal über Israel gesagt wird, er führte sie heraus, um sie hereinzuführen. Er führte sie nicht heraus, um sie in der Wüste irgendwo liegen zu lassen. Das wähnte Israel, ein Teil von Israel. Aber das war nicht die Absicht. Und wenn einige da geblieben sind, dann weil sie da bleiben wollten. Ja? Sie zogen es ja vor, sie sagten es ja. Gott hat es so getan. Ja? Gut sagt, ich nehme euch beim Wort. Aber ich werde nicht alle da liegen lassen. Ich werde euch zeigen. Und eines Tages werden die auferstehen und sehen müssen, Israel ist durchgekommen. Ja? Eines Tages werden wir konfrontiert werden mit der Wahrhaftigkeit Gottes. Wollen wir also jetzt daran festhalten. Leiden Christi. Zweitens. Leiden haben seelsorgerliche Bedeutung. Ich meine jetzt objektive, nicht nur subjektive. Sie haben seelsorgerliche Bedeutung für uns, aber auch in unserer Seelsorge an anderen. Verse 3 und 4. Das ist etwas, das wir sehr schnell lesen und gern am Grab lesen und so weiter. Aber es muss auch erlebt werden und es darf immer wieder wiederholt werden. Der uns zuspricht in aller unserer Bedrängnis, damit wir zusprechen können denen, die in aller Bedrängnis sind. Durch den Zuspruch, nicht mit dem Zuspruch, wie es oft übersetzt wird, wir nehmen nicht nur denselben Trost mit, wenn wir zu anderen gehen. Denn die Leiden sind doch verschieden. Aber dass ich gelitten habe, einmal, und dass ich getröstet wurde, das macht mich fähig zu trösten. Ich muss nicht das Gleiche erlebt haben. Aber wenn ich getröstet wurde in einem Leiden, dann kann ich da durch, ich bin da durchgegangen und kann jetzt zum anderen gehen und habe ihm etwas zu sagen, weil ich den Herrn erlebt habe. Wichtig ist nicht so sehr, dass ich gelitten habe, als dass ich den Herrn erlebt habe im Leiden. Und dadurch, dass ich von ihm getröstet wurde, dadurch kann ich ihn trösten. Nun fällt mir auf, dass bei vielen Exegeten hier etwas fehlt, wie so oft etwas fehlt, wenn man zu Kommentaren geht, dann merkt man, die haben auch nicht daran gedacht, aber oft findet man schon Antworten. Aber hier ist so ein Beispiel von einer Situation, wo man eine Antwort sucht und man bekommt sie nicht. Ich wenigstens bin ihr noch nicht begegnet. Ich weise auf ein drittes hin, bevor ich dieses Problem bespreche, und das ist etwas, das wir in den Versen 5 bis 7 haben. Paulus sagt, wir können andere trösten, wenn wir selbst getröstet worden sind. Und dann fügt er hinzu, wir dürfen immer mit Trost rechnen. Vers 5, weil, stärkeres Begründungswort als denn, hotti, nicht gar, weil auch unser Zuspruch, demgemäß wie die Leiden Christi in uns in reicher Weise begegnen, durch Christus reich ist, weil es so ist. Werden wir aber bedrängt, so dient es zu eurem Zuspruch, zu eurem Heil. Wir dürfen also seelsorglich euch helfen damit. Das gewirkt wird in der Ausdauer eben der Leiden, die auch wir leiden. Wird uns zugesprochen, so dient es zu eurem Zuspruch, zu eurem Heil. Und unsere Hoffnung ist fest für euch, da wir wissen, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Zuspruchs. Ich erlebe, sagt Paulus, und ihr dürft auch damit rechnen. Die Gewissheit, dass in jedem Problem eine Hilfe ist. Aber wir müssen dieses wissen. Gott hilft auf zweierlei Art und Weise. Entweder er nimmt mir das Problem oder er gibt genügend Kraft, im Problem ihm treu zu bleiben, damit das Verhältnis zu ihm nicht gestört sein muss. Denn darauf kommt es an. Aus diesem allem hat mich der Herr gerettet. Woraus? Inklusive Steinigung. Ja? Bei Ikonium. Inklusive Steinigung. Aus dem allem heraus hat mich der Herr gerettet. Sind die Steine an ihm vorbeigeflogen? Nein, da haben eine ganze Menge ihn getroffen. Er wurde bewusstlos. Hatte einiges erlebt im Geiste. Aber sein geistliches Leben wurde bewahrt. Seine Beziehung zum Herrn wurde dadurch nicht beeinträchtigt. Und darauf kommt es an. Das ist die Hilfe, die wir suchen. Und das kann sein, So getröstet zu werden, das ist garantiert. Aber was heißt Paraklesis tou Theou? Was ist Trost Gottes? Dass wir getröstet werden, dass wir aufgerichtet werden, das können wir verstehen. Unser Geist wird wieder aufgerichtet und wir können weiter dem Herrn vertrauen und Freude an ihm haben und weiter wirken. Das gibt es. Aber wie geschieht das? Was heißt Paraklesis? Heißt das Sprechen? Es geht hier mit, unter anderem mit um die Frage, gibt es Reden Gottes nach dem Abschluss des Kanons? Wir sind hier vor dem Abschluss des Kanons, das weiß ich. Und wir könnten hier voraussetzen, dass Gott zu ihm gesprochen hat, prophetisch, direkt. Aber meine Frage ist, wenn ich von Paulus lernen will, darf ich von ihm lernen? Kann das bei mir auch so sein? Und dann will ich wissen, wie es bei ihm war, ja? Dann will ich wissen, wie wird getröstet? Nun, da müssen wir wahrscheinlich zum Gesamtkontext der Heiligen Schrift gehen. Wie spricht Gott? Wie tröstet er? Wort wird wohl früher oder später immer dahinter stehen müssen. Denn keine Taten sind in sich selbst gedeutet. Ein Donner, eine Heilung, eine Flut, Rettung, irgendwelcher Form, irgendeine Tat Gottes oder irgendeine Tat im Universum, ein Ereignis, steht da stumm. Wir können es nicht deuten, es sei denn, es für uns gedeutet wird. Schließlich eröffnet uns das Hiob-Buch, dass auch Satan Ereignisse ins Dasein rufen kann, die denen sehr ähnlich aussehen, die Gott herstellt. Sie sind bis für uns bis zur Verwechslung gleich. Jetzt müssen wir Sprache hören, und die gibt es. Aber manches, das wir als Trost erleben, muss nicht in Form von Sprache da sein. Ich möchte andeuten, dass manches durch Erinnerung geschehen kann. Einmal werde ich durch Erinnerung an Gottes Wort getröstet, und in der Form spricht Gott und im Indirekt. Er hat gesprochen, sein Heiliger Geist ruft diesen Text jetzt in Erinnerung, er wird wie aufleuchtend vor meinen Augen geführt, und ich sehe jetzt meine Zustände im Lichte dieses Wortes und werde aufgerichtet. Ich darf die zwei in Verbindung miteinander bringen und werde daran erinnert, dass der Gott, der damals gesprochen und gehandelt hat, der ist jetzt da, der ist heute noch da, und er wird mit meinen Problemen fertig werden und so weiter. Aber es kann auch so sein, dass der Herr persönlich zu mir spricht, durch seinen Heiligen Geist irgendwelche Gedanken in mir hervorruft, dann merke ich, die sind nicht von meinem Geist, die sind vom Heiligen Geist. Das möchte ich nicht in Abrede stellen, die Möglichkeit davon. Es wird aber nicht zu, wir können Gott nicht bestimmen, wir werden das nicht erwarten können. Das heißt mit Bestimmtheit. Wir werden es für möglich halten können und dankbar sein, wenn wir es erleben. Aber wir können das nicht verheißen. Wir können es nicht mit Bestimmtheit erwarten. Oft wird es so sein, dass wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sind. Mehr oder weniger stark in unserem Bewusstsein, vielleicht auch nur durch ein Gotteswort werden wir neu an die Gegenwart erinnert. Aber wir müssen wissen, dass Gegenwart Trost ist. Wenn wir Notleidenden helfen wollen, unsere reine Gegenwart ist für sie oft schon Trost. Weil Menschen Gegenwart brauchen, sie brauchen Gemeinschaft, sie wollen wissen, dass sie nicht alleine sind. Aber was heißt das, wenn Gott gegenwärtig ist? Mir ist mal die Frage gekommen, was meint Elisa, wenn er dort am Jordan nach der Himmelfahrt seines Meisters ruft, wo ist der Gott Elias? Wo ist der Herr Gott Elias? Warum will er das wissen? Weiß er nicht, wo er wohnt? Warum ist das wesentlich für Elisa zu wissen, gerade wo ist, hält sich Gott sich jetzt auf? Was will Elisa? Elisa ist nicht wichtig, wo Gott sich aufhält. Elisa ist etwas wichtig, das dahinter steht. Wir haben es auch bei Josef, wenn es heißt, Gott war mit Josef, als er in Ägypten war. Was will der Schreiber uns sagen? Er will sagen, dass wo Gott ist, da ist er nicht untätig. Was hilft mir das, wenn Gott auf meiner Seite ist und nichts macht? Die Gegenwart hilft mir rein nichts. Aber in der Heiligen Schrift heißt Gegenwart Aktion. Ja? Das bedeutet etwas in der Bewegung, wenn Gott stationär da ist, wenn Gott gegenwärtig ist. Gott ist nicht nur stationär, sondern er bewegt sich, er tut etwas. Entweder er handelt im Gericht oder im Heil, aber in diesem Fall, wenn von Trost die Rede ist, dann handelt er im Heil. Ja? Und bei Josef ist es Heil und das ist, was Elisa erwartet. Wo ist der Herr Gott Elias? Er will wissen, wo ist der Gott, der Elia beigestanden ist und der mir beistehen wird, denn er hat es ja versprochen. Ja? Elia hat es ihm versprochen, kurz bevor er gen Himmel fuhr. Wenn du sehen wirst, dann so. Und er hat es gesehen, folglich muss es jetzt eintreffen. Also, wenn Gott uns tröstet, dann kann das stärker im Bewusstsein geschehen, aber stärker auch durch Erinnerung. Und wiederum kann es so geschehen, dass wir an Worte erinnert werden oder nur an die Gegenwart Gottes. Aber so oder so kann Trost geschehen. Und auf jeden Fall dürfen wir mit Trost und Hilfe rechnen. Viertens, Probleme fördern Gottvertrauen, sagt Paulus, Verse 8 bis 10. Wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis. Thlipsis, ursprünglich quetschen. Bedrängen, Druck, Stress, sehr aktuelle Worte. Sie können ganz wörtlich übersetzen. Stress, Druck, und da sind Sie beim Kern der Sache. Trübsal, Anfechtung, kananitische Sprache, ja. Aber das sagt vielen Leute heute nicht mehr viel. Drangsal, lassen wir einige von diesen Wörtern. Sprechen wir ruhig von Druck und Stress. Und dann haben wir auch eine allgemeinere Basis. Dann schließen wir auch mehr ein. Alles, was hier unser Leben abschnüren möchte, ja, wenn das Wasser nicht bei der Unterlippe, sondern bei der Oberlippe steht, wenn wir wirklich alle Wege abgeschnitten bekommen, wenn alles abgeschnitten wird, was dann? So war es bei Paulus. Wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asia widerfuhr. Nirgends wird uns gesagt, was das war, weder in den Briefen noch in der Apostelgeschichte. Ist doch nicht notwendig. Paulus weist auf das, was dabei herauskam, hin. Dass wir über das Maß hinaus beschwert waren. Was ist das Maß? Paulus sagt, wenn wir Nahrung haben und wenn wir Bedeckung haben, nicht Kleidung, Bedeckung, schließt Kleidung und Obdach ein. Wenn wir also Schutz haben vor dem, was unser Leben wegnehmen möchten, und wenn wir Zufuhrkräfte bekommen, alles brauchen, haben auf diesem Gebiet, dann haben wir genug, dann ist das Maß da, dann können wir leben. Es geht um Leben oder Tod. Wenn wir nicht genug Nahrung haben, nicht genügend Lebenskräfte uns zugeführt werden, dann drohen wir abzusterben. Wenn Krankheit oder die Elemente der Welt, zu viel Hitze, zu viel Kälte, zu stark ein Wind, was immer es ist, wir sind schutzlos da, dann wird uns Leben weggenommen. Wir stehen schutzlos da gegen Krankheitskeimen und Unfall und so weiter. Wir brauchen Schutz und wir brauchen Nahrung. Paulus ist Schutz weggenommen worden. Er war also über das Maß hinaus beschwert durch Gefahren seines Lebens. Sodass wir auch am Leben verzweifelten. Jetzt kommt ein merkwürdiges Wort in Vers 9. Wir selbst haben jedoch als Antwort das Todesurteil in uns selbst gehabt. Was ist da geschehen? Paulus steht der Gefahr vor Augen. Auf dem Wasser oder auf dem Land, wir wissen nicht. Er steht der Gefahr vor Augen. Und jetzt, wenn er menschlich überlegt und fragt, er und seine Kollegen, waren offenbar einige mit ihm, wenigstens einer, wenn er fragt, wenn sie fragen, wie wird die Sache jetzt ausgehen, dann kommt ihm nur eine Antwort. Nach dem, was er beobachtet, gibt es nur eine Antwort. Jetzt ist es soweit. Ja? Jetzt ist mein Dienst zu Ende. Jetzt geht es Richtung Gloria. Hier, jetzt werden wir sterben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Nur eine Antwort auf die Frage, wie geht's aus? Es wird so ausgehen. So weit war es gekommen. Keine Aussicht auf Weiterleben. Wir waren über das Maß hinaus beschwert, sodass wir auch am Leben verzweifelten. Nicht geistlich verzweifelten, am Leben verzweifelten. Das heißt, die Hoffnung, die nüchterne Hoffnung auf Weiterleben war jetzt aus. Wir hatten das Todesurteil als Antwort in uns selbst. Warum? Das war ja Führung Gottes, ja? Das sagt er gleich. Warum? Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Wissen Sie, wir müssen entwöhnt werden. Wir müssen entwöhnt werden vom Verlass auf Sekundären. Paulus sagt einmal, es ist ein Charakteristikum des Heidentums, dass man sich mehr auf das Geschöpfliche verlässt als auf den Schöpfer. Aber in einem gewissen Maße sind wir alle Heiden. Wir meinen, etwas haben zu müssen. Das zeigt sich sehr schnell, wenn wir brummen und etwas schiefgegangen ist. Was tun wir? Es gefällt uns nicht. Wir sagen damit, es hätte so gehen sollen. Wir sind nicht zufrieden, ja? Wir sagen damit, ich war darauf angewiesen. Käthe fragt Martin einmal, Martin, ist denn der liebe Gott wirklich gestorben? Luther hatte sich so benommen, ja, als ob Gott gestorben war. So tun wir. Wir haben in dem Augenblick doch ein bisschen vergessen, dass der Herr doch immer noch lebt, ja. Ein Bruder erzählte uns in einer Tagung kürzlich, er sagte, er war auf einer anderen Tagung gewesen, da ging es etwas warm zu. Und dann hatte der Leiter gesagt, also Brüder, ich fahre nach Haus, es sei denn, ihr mir vergewissert, dass der Herr Jesus hier auch noch ist. Oh, plötzlich sagte einer, hatte ich ganz vergessen, und setzte sich hin. Ehrlich, ja? Er hat es vergessen, dass der Herr Jesus auch noch da war. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, damit wir weiter lernen, wir müssen entwöhnt werden. Es muss immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Gott wird schon fertig mit der ganzen Sache. Wann der Zeitpunkt kommt, das müssen wir immer wieder Gott überlassen. Aber wenn er uns weitere Ausblicke auf Leben gibt, dann ist es zum Dienst da. Das sagt Paulus in Philipper 1. Wenn ich weiterleben soll, dann wird es Arbeit bedeuten, ja? Er weiß, Leben bedeutet Arbeiten für ihn. Er weiß aber auch, dass die Arbeit Frucht tragen wird. Nun muss ich aber wirklich Telegrammstil benutzen. Also lassen Sie mich etwas noch weitergeben hier. Studieren Sie weiter einmal an Vers 11. Zunächst wird darauf hingewiesen, das liegt deutlich auf der Hand, indem auch ihr mit Flehen uns unterstützt. Also wenn wir Probleme haben, brauchen wir Unterstützung im Gebet. Das ist klar. Paulus hat das genossen. Er sagt, mit ein Grund für meine Bewahrung, das sind eure Gebete. Dafür ist er dankbar. Ihr habt für mich gebetet und deshalb bin ich bewahrt geblieben. Aber das andere, sechstens, körperliche Erleichterung ist Gnadengabe. Es geht um die Bewahrung, Vers 9, es geht um die Bewahrung, Vers 8 und 9, des körperlichen Lebens, dass Paulus weiter im Körper lebte. Denn es geht, in Vers 9 heißt es, um das Todesurteil. Nicht das ewige Todesurteil, das war überhaupt nicht eine Möglichkeit. Er wusste, er geht zum Herrn. Aber er sah die Möglichkeit, dass er hätte sterben können. Es geht hier also um körperliches Leben. Nun ist aber der Tod etwas, das in einem gewissen Maß immer da ist. Wir stehen also immer in Tod und Leben. Wir leben nie vollkommen, das kommt ja erst im Auferstehungskörper. Wir haben also den Tod immer da in uns. Und die Frage ist nur, in welchem Maße befinden sich Tod und Leben bei uns zusammen? In welchem Maße, in welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Das Maß an Leben, das wir haben, gegenüber dem Maß vom Tode. Er sieht den Tod als sicher vor Augen. Hier war also das Maß des Lebens fast verschwunden, ja? Aber als das Leben wieder kam, nennt er dieses körperliche Leben in Vers 11 Charisma. Das wollen wir nicht vergessen. Charisma ist nicht irgendeine Gabe, nicht nur Gabe, sondern es ist Gnadengabe und dorthin zu reihen, wo wir von den Charismata sprechen. Körperliches Leben, jedes Maß an diesseitigem Wohlergehen ist für Paulus Gnadengabe. Was heißt das? Das heißt einmal, es ist eine Führung Gottes. Jedes Charisma ist ein Stück Führung Gottes. Für Paulus ist eine Hand am Körper ein Charisma oder ein Christ mit seiner Gnadengabe wie eine Hand. Das heißt, eine Form, ein Maß, mit diesem Maß dient er. Es ist also wir sind hingestellt an diesem Teil des Körpers, eine Führung Gottes. Wer eine Gnadengabe hat, der hat eine Führung Gottes mit diesem, auf diesem Weg Gott zu dienen, sei es Lehren, Verkündigung irgendwelcher Art, sei es im Handeln, mehr. Das ist eine Führung für mein Leben. So soll mein Leben aussehen. Nun sagt Paulus, jedes körperliche Wohlempfinden ist ein Stück Führung Gottes. Ich werde also nie bestimmen können, wie es bei mir körperlich ausgehen soll oder aussehen soll. Entschuldigung. Nachdem ich meinen Teil getan habe, meine Verantwortung ausgeführt habe für das Wohl meines Körpers. Ich bin ja ein Tempel des Heiligen Geistes, habe Verantwortung. Nachdem ich meinen Teil getan habe, ist der ganze Rest Führung Gottes. Ob ich einen Unfall habe, ob ich Hungers sterbe, ob ich genug anzuziehen habe, ein Auto habe oder ob das Auto noch kaputt ist oder heil, das ist alles Führung Gottes, nachdem ich meiner Verantwortung nachgekommen bin. Wenn mir das mal klar ist, dann kann ich mit Problemen leben. Das können Sie jeden Tag durchexerzieren. Wenn Sie das anerkennen, dass das Führung Gottes. Zweitens, es geht noch einen Schritt weiter. Charismata sind zum Dienst da. Und jedes Stück Gesundheit und Wohlbefinden ist ein Geschenk für mich, ja. Aber es ist für einen bestimmten Zweck da, damit ich Gott damit diene. Das heißt, ich gehöre mit meiner ganzen Energie, mit meinem Energievorrat nicht mir selbst. Ich bin dazu da, um Gott zu dienen. Bleibe ich am Leben, sagt Paulus in Philipper 1, dann bedeutet das Arbeit für den Herrn. Siebtens, Gott will gelobt sein. Vers 11. Damit, warum Bewahrung? Damit von vielen ein Dank für uns ausgehe. Und jetzt möchte ich es einmal sehr praktisch anwenden. Warum habe ich wörtlich gelesen? Weil das Gesicht etwas mit dem Danken zu tun hat. Ja? Bei vielen Leuten ist das im Gesicht gar nicht zu sehen, dass sie dankbar sind. Aus den Gesichtern soll ein Dank hervorgehen. Natürlich steht das für die Person. Aber das soll einmal wirklich von der Person ausstrahlen, Gott gegenüber zunächst. Denn er hat ja die Wendung gebracht. Und wir denken auch an Vers 3, ja, wo Paulus beginnt, den ganzen Text beginnt mit: Gelobt sei der Herr und Gott, der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, und so weiter. Er soll gelobt werden, so beginnt er das. Ja, Paulus hat noch eine ganze Menge zu sagen. Kapitel 4 ist sehr wunderbar. Kapitel 3 zeigt uns, dass er sich auf das Wort Gottes verlässt. Die Botschaft ist eine bleibende Botschaft. Die ganze Sache mit dem Evangelium etwas Bleibendes. Und deshalb hofft er weiter. Es gibt sehr vieles in diesen ersten vier, ja, fünf Kapiteln bis zu Kapitel 5, Vers 8. Da bespricht er die ganze, das Gebiet des Problems. Paulus gibt hier seine Lebensphilosophie. Er zeigt den Korinthern einmal, warum er es zulässt, dass er verspottet wird, warum er sich auf die hinterste Bank setzt im Reich Gottes, warum er nicht würdig seines Amtes lebt, warum er bereit ist, den Kürzeren zu ziehen. Das haben die Leute nicht verstanden. Und jetzt zeigt er mal, dass das zum Wesen des Evangeliums gehört. Und in Kapitel 4, dass das der Weg Jesu war, bedenken wir, dass dort Jesus steht und nicht Christus. Das Leben Jesu, Jesu wegen, das heißt, weil ein Jesus von Nazareth den Weg ging, geschichtlicher Jesus, möchte ich hier annehmen. Nicht der erhöhte Christus ist da, sondern der Gottessohn in Niedrigkeit, weil er diesen Weg gegangen ist, deshalb gehe ich ihn. Und deshalb kommen Probleme, auch weil ich in einem Tongefäß bin. Ja? Aber damit dann es viel deutlicher noch wird, wenn etwas bewahrt bleibt, Herbert Janssen war nicht imstande, sich selbst zu bewahren. Ton kann sich selbst nicht bewahren. Ja? Bei dieser Wucht nehmen Sie einen Hammer und schlagen Sie gegen ein Tongefäß und das bleibt ganz. Ja? Puh, ja. Irgendetwas ist da nicht ganz normal. Nee, es ist übernormal. Gott hat hier bewahrt. Wenn wir also bewahrt werden in übermäßigem, sagt Paulus, Stress, dann wird klar, dann wird die Herrlichkeit Gottes in Kontrast gestellt. Deshalb die Probleme da. Wir haben hier also nicht nur, wir haben Verschiedenes über unsere Probleme in diesen Kapiteln. Einmal, warum sind sie da? Das hilft schon eine ganze Menge, wenn wir das erfahren. Aber auch, wie wir mit ihnen leben können. Und der Herr möchte uns helfen. Manche von ihnen stehen am Anfang des Dienstes. Wenn der Herr bald kommt, dann werden sie wenig Probleme haben. Aber wenn er noch etwas wartet, einige Jahre, dann werden auch sie hoffentlich viel Probleme haben. Aber der Trost wird da sein. Vielen Dank.